Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Und dazu begrüßt Sie Stefanie Groth. Schüsse vor der Universität, die Angst, zum Militärdienst eingezogen zu werden und absolut keine Hoffnung darauf, im Anschluss an das Studium den angestrebten Beruf ausüben zu können. Eine Realität, die für die syrischen Brüder Mohammed und Yusuf Wirklichkeit war und eine Realität, aus der sie im Herbst 2014 dann nach Deutschland geflohen sind in eine ungewisse Zukunft und nach ihrer strapaziösen und anstrengenden umständlichen Flucht bis nach Deutschland mussten sie dann hier angekommen, sich zwischen Willkommenskultur und Ablehnung erst einmal zurechtfinden und versuchen, neu zu starten. Ein schwieriger, herausfordernder Prozess, bei dem die Journalistin Antonie Rietschel die beiden Brüder Mohammed und Yusuf begleitet hat und ihre Geschichte nun in dem neuen Buch Dreamland Deutschland erzählt. Zusammen mit Mohammed ist Antonie Rietschel heute zu Gast in Klassik à la carte. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Dreamland Deutschland, so heißt das Buch. Deutschland, also ein Traumland. Und der Titel, der ist ja ganz klar von Mohammed inspiriert. Wie kommt das denn, dass Deutschland für Sie ein Dreamland war?
Das war am Anfang, ich habe dieses Bild von Deutschland im Internet gesehen. Was ist in Deutschland? Was gibt es in Deutschland? Wie ist Deutschland? Wie ist das Leben dort? Das war für mich ideal und das, was möchte ich? Ich möchte dort leben, eine Freiheit, eine Sicherheit, alles, was ich träume an.
Und das war ja zu einer Zeit, wo in Syrien noch alles friedlich war, also lange bevor der Krieg losging. Haben Sie schon gedacht, in Deutschland möchte ich mal studieren oder wohnen?
Ja, ich will nur in Deutschland studieren und das war die Planung, eine Studiumvisa. Studieren und lernen, wie ist hier in Deutschland und vielleicht irgendwann kann ich etwas machen für mein Land zu machen, Syrien wie Deutschland.
Frau Rietschel, Sie sind freie Journalistin, haben 2014 Ihr Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung abgeschlossen und Sie kommen aber aus Heidenau in Sachsen oder sind dort zumindest zur Schule gegangen. Wie haben Sie reagiert, als Mohammed Sie damals das erste Mal damit konfrontiert hat, dass Deutschland für viele ein Traumland ist, wo man hin will?
Also ich musste erstmal drüber lachen, ehrlich gesagt, als wir uns getroffen haben, auch in Mailand und er gleich sagte so Dreamland Deutschland und ich war so, okay. Und tatsächlich auch im Hinterkopf hatte natürlich so, was das bedeutet als Migrant nach Deutschland jetzt zu kommen mit jemand als andere Wurzeln, was passiert in Deutschland teilweise. Damals war das natürlich noch nicht so heftig im Herbst 2014, aber es gab natürlich schon erste Diskussionen, besonders in Bayern, so was man jetzt mit Flüchtlingen macht und auch erste Stimmen, die gesagt haben, wir wollen die Flüchtlinge nicht und das habe ich mir aber alles nicht gesagt. Also ich habe gesagt, es ist schwer in Deutschland und das ist nicht alles Dreamland, aber das ist, glaube ich, schwer jemanden zu vermitteln, der diesen großen Traum hat und das ist sein einziges Ziel und ich glaube, da muss man die Leute erstmal hinkommen lassen und von selber sehen lassen, was sie erleben. Vielleicht erlebt er das auch gar nicht so, wie ich das erlebe.
Dreamland Deutschland. Ihr Buchtitel ist mit einem eindeutigen Fragezeichen versehen, ob der Traum vom Leben in Deutschland für die beiden Brüder sich erfüllen kann, vielleicht schon erfüllt hat oder doch schon lange geplatzt ist. Davon erzählt ihr Buch. Darum soll es in der kommenden Stunde gehen. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und zu Gast sind heute Antonie Rietschel, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und Mohammed aus Syrien, der seit bisschen mehr als einem Jahr auch in Deutschland lebt. Und Frau Rietschel, Sie haben gerade Ihr erstes Buch veröffentlicht, in dem Sie die Geschichte dieser beiden Brüder eben erzählen, die im Herbst 2014 aus Syrien geflohen sind. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt? Wie sind Sie zueinander gekommen?
Das ist eine Geschichte des großen Glücks gewesen. Also damals kamen halt die ersten Züge nach Deutschland, beziehungsweise die ersten ICEs, wo Flüchtlinge mitgefahren sind aus Italien und Kollegen halt erzählt haben, das sind Flüchtlinge in den Zügen, die verstecken sich auf den Toiletten unter den Sitzen. Das ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Darüber müssen wir eigentlich was machen. Kann ich jemanden nach Italien fahren und jemanden begleiten? Und ich habe mich jetzt gar nicht so für das Thema gemeldet, aber es kam dann halt ein Kollege zu mir und sagte, möchtest du es nicht machen? Und dann habe ich gesagt so, ja klar. Ich bin dann runtergefahren und Ich war selber sehr zweifelnd, ob ich jetzt wirklich jemanden finde, den ich von Anfang an da auch begleiten kann, vor allem, wenn ich noch einen Fotografen mitnehme. Dann sind wir da angekommen, ich hatte vorher schon Kontakt mit einer Hilfsorganisation gehabt vor Ort und die waren dann so, ja, was braucht ihr denn? Und ich war so, okay, das ist irgendwie ein bisschen zynisch, weil es klingt halt so wie Essen bestellen. Was braucht ihr so? Ich meine, wir kamen da an und dieser ganze Bahnhof war halt voll. Also das war halt irre, das ist so eine Terrasse gewesen in Mailand, so eine Marmorterrasse, wo halt alle Flüchtlinge irgendwie angekommen sind, so angespült wurden aus den Zügen und da halt auch sich Hilfsorganisationen hingestellt haben, um so eine erste Hilfe zu leisten. Und natürlich war das dann so der Mittelpunkt gewesen oder der Anlaufpunkt für viele. Und der ist dann abgetaucht und nach 5 Minuten kam er wieder und mit den 2 Jungs.
Was war darüber hinaus ihr erster Eindruck von den beiden, als sie das erste Mal gesehen und auch gesprochen haben?
Also ich war insgesamt sehr beeindruckt von den Leuten dort, die sehr viele Syrer waren. Die waren unglaublich freundlich und jeder wollte seine Geschichte erzählen, weil sie waren so dankbar, dass jemand da war, der ihnen irgendwie zuhört, das erste Mal irgendwie, also wirklich zuhören möchte. Nicht irgendwie sagt, ja, gib mir deinen Pass, ich gucke mir deinen Pass an, gib mir Fingerabdrücke, geh weiter oder geh woanders hin. Und auch die beiden, also Mohanad war ziemlich offen mit uns gewesen, er konnte ja recht gut Englisch, was ein Riesenglück für uns war. War sehr offen mit seiner Geschichte, mit dem, wie er in Syrien gelebt hat. Er hat ja auch ein ganz anderes Leben gelebt als Yusuf. Er hat halt wie ein Student gelebt und also wie ein typischer Student halt auch vielleicht in Deutschland leben würde, mit in Cafés gehen und Mädchen vielleicht treffen oder ja, was man hier so kennt. Yusuf dagegen ist aus der Armee desertiert und war sehr, sehr misstrauisch gewesen. Also er sprach halt jetzt auch nicht so gut Englisch. Er hat immer nur so halb mitgehört, wenn Mohanad mir was erzählt hat und hatte immer Angst, dass Mohanad zu viel erzählt. Also sobald er das Wort Army oder sowas gehört hat, war er dann auch immer gleich so, hat der Mohanad so ein bisschen zurückgezogen, so, weil er war sehr misstrauisch, hat auch nicht mit uns wirklich geredet, was natürlich auch eine Sprachbarriere geschuldet war. Aber Mohanad war auf jeden Fall der Offenere am Anfang gewesen.
Vielleicht an Sie, Mohanad, nochmal die Frage, warum haben Sie Anthony damals vertraut? Warum sind Sie mit ihr mitgefahren und waren bereit, ihre Geschichte zu erzählen?
Sie war die erste Deutsche, habe ich mich mit sie getroffen und ich vertraue an von erstem Mal und das ist, ich will irgendwer von Deutschland mehr mitzunehmen, mitzufahren oder schützen. Ich weiß nicht wie, ich habe gut Gefühle, dass sie da ist.
Ich glaube, es war auch ein bisschen die Überlegung, dass ich halt als Schutz dienen könnte, oder? Mhm. Dass ich auch ein bisschen so wie ein Cover sein könnte.
Ja.
Das war mir in dem Moment natürlich auch bewusst, dass sie halt sagen, okay, wir nehmen die Deutsche mit und
die Journalistin
und hoffen.
Genau.
Also die Situation war folgende, sie saßen alle zusammen im Zug, es waren auch noch andere Geflüchtete dabei, die versucht haben, mit dem Zug eben von Milano nach Österreich reinzufahren, saßen im Zug und dann gab es eben Polizeikontrollen, die sind nach und nach durchgegangen und haben immer mehr Leute rausgeholt. Genau. Und sie konnten dann, Frau Ritsche, im Prinzip nur zusehen, wie die beiden Jungs, also die beiden Syrer, auch mitgenommen wurden. Wie hat sich das angefühlt
für Sie? Also für mich war es die emotionalste Zugfahrt meines Lebens, glaube ich, weil Mohanad halt auch neben mir saß und immer wenn die Polizei aus dem Waggon rausgegangen ist, um den nächsten mit rauszunehmen, hat er immer meinen Arm gepackt und ich war halt selber dann auch schon sehr panisch gewesen, weil ich natürlich irgendwie nicht wollte, dass die beiden erwischt werden. Also meine Neutralität als Journalist ist dann so ein bisschen auch aufgeweicht an der Stelle. Als die beiden damit rausgenommen wurden, war es für mich persönlich an der Stelle, das war ganz schlimm gewesen, weil ich halt wusste, was ihre Ängste waren, was ihre Ziele sind. Ich wusste auch, dass das Geld knapp war, dass das die letzte Möglichkeit für sie war, nach Deutschland zu kommen eigentlich, also weil sie einfach auch kein Geld mehr hatten. Das war wirklich sehr, sehr hart gewesen. Und danach auch nichts mehr von ihnen zu hören, war für mich auch sehr schwierig, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Ich habe auch immer versucht, auf Facebook Kontakt aufzunehmen, aber das hat halt nicht funktioniert, weil die beiden natürlich lange auch nicht online waren.
Wann haben Sie dann wieder von den beiden gehört?
Wann haben wir voneinander gehört? Ich habe irgendwann war Yusuf mal wieder online. Ich glaube, das war 2 Wochen vielleicht nach der Flucht gewesen. Da war Yusuf online bei Facebook und ich habe ihn ganz schnell angeschrieben. In Hachanai, als ihr in Hachanai wart, ja, bei Dortmund.
Das heißt, es hat dann doch über einige Umwege geklappt. Sie sind nach Deutschland gekommen und nachdem sie dann in der Nähe von Dortmund erstmal untergebracht waren, also sie sind dann in Oelde in der Nähe von Münster untergekommen. Mohanad, was ist Oelde für ein Ort? Wie muss man sich das vorstellen?
Oelde war so eine kleine Stadt und es gibt nicht so viele Leute und das war für mich ein bisschen enttäuscht. Ich will nicht in diese kleine Stadt leben. Mhm. Aber ich bin verpflichtet, hier zu leben. Aber danach habe ich gefunden, das ist besser für mich, dass bin ich hier in diese kleine Stadt, weil ich so viele Hilfe bekomme.
Wie sahen denn Ihre einzelnen Tage dort aus in Oelde? Was haben Sie gemacht?
Nicht so viele. Ich hatte so viele Probleme mit meinem Asylantrag und das war mein Kopf so, ich kann nicht so viele Aktivität machen, nur Deutschkurs und besuchen, Fitnessstudio, das war's.
Zu Ihren Problemen mit dem Asylantrag werden wir später noch mal ein bisschen detaillierter reden. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben viel Hilfe bekommen. Hat Sie das überrascht?
Ja, ein bisschen, weil wir haben so vorher ein Bild für die Deutsche im Kopf haben von die Leute, die haben erzählt, was ganz passiert hier. Dass die Leute, sie kommen nicht zu dir, sie geben dir keine Hilfe, sie haben keine Zeit, alle arbeiten und das war nicht richtig. So viele Leute haben versucht zu helfen. Manche sind alte Leute, sie sind Rentner und sie bleiben mit uns die ganze Zeit, helfen, versuchen zu ruhigen und ja.
Frau Rietsche, hat Sie das überrascht? Die beiden haben ja wirklich sehr viel Hilfe, so liest es sich zumindest, dass dann wirklich Nachbarn kommen und fragen, wie können wir helfen, sollen wir euch zum Supermarkt fahren, der ist so weit weg, wir nehmen euch mit, so ganz alltägliche Dinge, wo man erstmal selber gar nicht drauf kommen würde. Hat Sie das überrascht?
Also überrascht nicht unbedingt, weil man ja trotzdem gesehen hat, dass es eine große Hilfsbereitschaft in dem Sinne gab. Was mich überrascht hat, wie eng das dann doch war, also dass dann wirklich so eine Person für sie wie der Ersatzvater war, dass die Deutschlehrerin so zur Ersatzmutter war. Ich glaube, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass solche Personen sich auch persönlich so stark an diese Menschen binden. Also das war wirklich, da habt ihr beide wirklich auch sehr viel Glück gehabt mit mhm. Michael und Naima, dass die da so persönlich hinter euch auch hinterher waren, also sich um euch gekümmert haben. Das hat mich eher überrascht an der Stelle.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und heute zu Gast ist die Journalistin Antonie Rietsche, die ein Buch geschrieben hat. Und zwar hat sie zwei syrische Brüder über ein Jahr begleitet, hat sie bei der Flucht begleitet, ihr Ankommen hier in Deutschland begleitet. Und dieses Buch ist jetzt erschienen im Hansa Verlag und heute ist sie nicht alleine hier, sondern Mohammed, einer der beiden Brüder, ist auch hier. Gehen wir nochmal einen ganzen Schritt zurück nach Damaskus. Dort sind Sie aufgewachsen. Mhm. Sie haben dann die Stadt verlassen irgendwann, weil es einfach im wachsenden Bürgerkrieg nicht mehr sicher war, dort zu leben. Mit Ihren Eltern auch und Ihren Geschwistern. Sie sind nach Ladakia gegangen, an der Küste. Sie haben dort weiter studiert.
Mhm. Mechatronika.
Und erinnern Sie sich, wie das damals 2011 war, als die Proteste gegen Bashar Assad losging? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Erste zwei Jahre, 2011, 2012, ich war in Homs, in Uni. Und dort alles angefangen mit, wir sagen, was wir wollen, was ist, wir wollen nicht. Das ist, was passiert in andere arabische Länder. Wir wollen auch so, wir wollen andere Regime. Wir sind nicht zufrieden mit, was passiert in Syrien, und das ist nicht nur von letztem Jahr, sondern von die letzten 40 Jahre. Das ist das, was nicht wir wollen, aber wir sind verpflichtet, aber wir haben auch Recht, wie die anderen Länder, ein neues Regime oder Freiheit zu haben. Und das fängt mit den Studenten. So viele Studenten haben demonstriert und die Polizei und die Armee reagiert so schlimm und wir waren überrascht, wie können die Soldaten, die unsere Brüder und Cousine und so sowas mit uns machen. Wir sind keine Fremde, wir sind Syrer auch, aber das war überraschend.
Und Ihr älterer Bruder Youssef war ja genau zu der Zeit, wenn auch nicht freiwillig, weil Militärdienst, das muss jeder machen, war beim Militär. Und dann kam es auch zu Konflikten oder zu Diskussionen zwischen ihnen und ihrem Bruder, weil ihr Bruder hatte ganz andere Informationen darüber, was im Land gerade vor sich geht. Worüber haben sie sich gestritten?
Das war die Meinung. Er hat gesagt, das ist die Fremde, kommt von die Außenland und sie möchten unsere Land Krieg machen oder was schlimm machen. Und ich habe gesagt, nein, das war nicht richtig. Wir sind was passiert in Homs, wir waren das. Ich und mein Freund und die Freundin von Universitäten. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht richtig. Sie bekommen Geld von anderen Ländern, von Katar oder Saudi-Arabien. Und deshalb, sie machen sowas. Und ich habe gesagt, das ist nicht richtig.
Woher hatte er diese Informationen? Aus den Medien oder vom Militär selbst?
Sie dürfen kein Medien sehen oder im Fernsehen oder Radio. Sie müssen nur hören, was sein Chef sagen. Und das ist wie eine Programmierung, Steuerung, das ist im Kopf. Und sie denken, dass sie kämpfen gegen Israel oder sie kämpfen, ich weiß nicht, irgendwer, aber nicht gegen Sura. Und das ist, was habe ich erklärt, dass wir sind Sura und wir wollen dieses Regime nicht.
Ihr Bruder hat dann den Militärdienst beendet, hatte eigentlich auch andere Pläne, wollte als Buchhalter arbeiten, heiraten, Familie gründen, musste aber wieder zum Militär, weil eben das Land sich schon im Krieg befand und Leute gebraucht wurden. Und dann kam irgendwann der Tag, wo Youssef den Befehl erhielt, in eine bestimmte Region bei Damaskus zu fahren und dort alle Menschen umzubringen, weil es sich angeblich um Rebellen handelte. Und er wusste, das kann ich nicht machen, das möchte ich nicht machen. Sehr mit sich gerungen, ist dann desertiert und musste sich zwangsläufig in einer anderen Stadt verstecken, weil als Deserteur man sozusagen gesucht wird und selber unter Lebensgefahr steht. Und dort hat er sich dann über 1,5 Jahre, ich glaube 18 Monate waren es, versteckt. Frau Ritsche, also als ich es gelesen habe, ich habe mir permanent Notizen gemacht, unglaublich. Aber es ist wirklich passiert und es ist nur eines von vielen Schicksalen. Wie ging es Ihnen, als Sie nach und nach die Geschichte der beiden sozusagen erfahren haben?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also das ist wirklich schlimm. Ich musste auch mehrmals tatsächlich nachfragen, weil ich es eben auch nicht so wie Sie, da dachte ich immer so, das klingt verrückt, das klingt zu wahnsinnig jetzt irgendwie, als dass es jetzt so wahr sein könnte, aber wir haben da ziemlich viel und detailliert drüber geredet, auch das war schon irre.
Mohammed, wann wussten Sie, dass Sie Syrien verlassen müssen? Wann stand für Sie fest, ich gehe?
Das war klar für mich, weil nach Studium muss ich im Militär gehen. Das war von Anfang klar. Ich habe keine Chance, in Syrien zu bleiben.
Sie haben dann erst mit Hilfe von Verwandten auch dafür gesorgt, dass Youssef das Land verlassen konnte. Und Sie sind dann hinterher und dann haben Sie sich in der Türkei in Mersin getroffen, in der Hafenstadt. Und dort haben Sie dann versucht, einen Schlepper zu finden. Wie muss man sich das vorstellen? Das klingt auch wieder so, es geht in mir vor, was muss ich beachten? Wie funktioniert das?
Es gibt in Mersin so viele Bekannten und einige Leute, sie vertrauen. Das ist, wir vertrauen an diese Leute. Und wir warten, bis diese Leute sagen, ja, diese Mann ist gut, du kannst mit ihm fahren oder du kannst das Geld ihm geben und warten oder und müssen wir, wo gibt es Sura in Mersin oder in Antakya oder in diese Städte, es gibt Weg nach Europa.
Nach einigem Hin und Her, da ging es auch viel um das Geld, denn das Geld war begrenzt, sie haben das Geld von ihrem Vater bekommen, ich glaube 10.000 Dollar waren es umgerechnet, das ist das, was ihnen beiden zur Verfügung stand, was reichen musste. Sie haben dann 2 Plätze bekommen auf einem Boot, das am 8. November 2014 den Hafen von Mersin verlassen hat. Wie lange waren Sie mit diesem Boot unterwegs?
7 Tage, das war.
Mit wie vielen Menschen?
Mehr als 200, 205, 206.
Okay, und wie, die Frage klingt so banal, aber wie war das?
Sardindose oder?
Sardindose, ja.
Ja, genau. Das war so, es gibt keinen Platz und wir müssen für die Frauen und für die Kinder mehr Platz geben. Deshalb unsere Reise war nicht so gut.
Was hatten Sie überhaupt dabei? Wenn es dann so wenig Platz gibt, dann kann man ja auch nicht 5 Taschen und 3 Koffer mitbringen.
Nur eine Tasche, das ist 5 Taschen, das geht nicht. Das ist, Sie sagen, das geht überhaupt nicht, wenn du alle deine Sachen mitnehmen. Wir haben alle Sachen gelassen und nur die wichtigen Sachen.
Also zum Beispiel in Mailand haben sie ja auch versucht, so wenig wie möglich zu essen. Das hat man ihnen auch angesehen. Also Mohanad war ziemlich dünn. Jetzt ist er recht muskulös. Und
gab es irgendwann auf der Flucht, vielleicht auch auf dem Boot, als sie auch in Sturm geraten sind, dass ihnen beiden wirklich hundeelend ging, gab es den Moment, wo sie bereut haben, aufs Boot gegangen zu sein, wo vielleicht der Gedanke war, das hätten wir nicht machen sollen?
Nein, das kommt nicht. Das war richtig schwer, aber mein Gedanke, das ist, ich will mein Dreamland erreichen, ich will dort gehen unbedingt. Es war für mich nur ein Schritt und danach werde ich in Deutschland.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute zu Gast ist die Journalistin Antoni Ricci. Sie hat 2 syrische Brüder ein Jahr lang dabei begleitet, wie sie versuchen, hier in Deutschland anzukommen. Und Mohanad, einer der beiden Brüder, ist heute auch mit hier bei Klassik à la carte. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie es überhaupt dazu kam, dass sie nach Deutschland geflohen sind, wie sich das angefühlt hat. Und vorn klang auch schon mal so ein bisschen an, dass sie zwar viel Unterstützung bekommen haben in Oelde bei Münster, wo sie dann untergekommen sind, dass das aber gerade auch für sie kein leichter Start in ihr Dreamland Deutschland war, weil sie die ganze Zeit eigentlich nur einen Gedanken im Kopf hatten. Was war das für ein Gedanke?
Die Asylvertrag.
Muss man noch dazu sagen, sie hatten halt in Italien ihre Fingerabdrücke abgeben müssen und haben dann auch über die Informationswege, Facebook und ähnliches, eben viel darüber gehört und gelesen, wenn man seinen Fingerabdruck abgegeben hat. Und so ist ja auch das Dublin-Verfahren. Dann kann man oder wird man wahrscheinlich sogar wieder abgeschoben in das Land, wo man eben erst registriert wurde. Das heißt, sie hatten die ganze Zeit Angst, jetzt zwar in Deutschland zu sein, aber direkt wieder gehen zu müssen.
Genau.
Ja. Wie lange das gedauert? Wie lange hat sie dieser Gedanke beschäftigt?
Das war ungefähr 6 bis 7 Monate. Jeden Tag, das war die Thema.
Frau Ricci, wie haben Sie Mohanad in dieser Zeit erlebt?
Ich habe ihn ja gar nicht so richtig erlebt in der Zeit. Also ich habe ihn erst ich habe ihn ja im Mai erst wieder getroffen und dann habe ich halt aus den Erzählungen von Michael, der ihn in dieser Zeit begleitet hat, sehr viel erfahren, dann über Yusuf und über Naima. Mohanad selber hat nicht darüber geredet, so richtig zu der Zeit. Das war für ihn sehr schwierig, weil es natürlich auch eine Zeit war, wo er sehr angeschlagen war, hat geweint. Männer weinen nicht,
Nein.
Syrische Männer weinen nicht, wurde mir dann immer gesagt. Das darf man nicht, man darf keine Gefühle zeigen. Und deswegen hat er mit mir nicht so offen darüber geredet. Das habe ich dann eben über andere gehört. Und das hat mich dann schon sehr schockiert. Also besonders, als ich dann erfahren habe, dass er halt auch sich den Arm aufgeschnitten hat, als so ein Blackout hatte, wirklich. Also es war halt so, dass Mohanad einen Brief bekommen hat, wo halt drin stand, dass er eben nach Italien abgeschoben werden sollte, wegen der Fingerabdrücke. Und er kann, wenn man ihn fragt, weiß nicht, vielleicht kannst du heute erklären, aber er sagt immer so, bei ihm ist dann plötzlich so die Sicherung rausgeflogen. Also er ist dann ins Bad und dann hat er halt alles Mögliche gegen die Wand geworfen und hat dann sich plötzlich so eine Rasierklinge genommen und sich in den Arm geschnitten damit. Also, und Michael war dann eben auch vor Ort gewesen und irgendwann hat Mohanad dann auch die Tür aufgemacht, die er halt abgeschlossen hat, und dann hat Michael ihn halt ins Krankenhaus gebracht und Yusuf war halt auch mit dabei gewesen natürlich. Ihm ging es halt auch nicht gut zu der Zeit, weil eben sein Bruder auch so gelitten hat. Das zu hören hat mich halt unglaublich schockiert, weil ich Mohanad halt anders kennengelernt habe, eben als sehr humorvollen und sehr positiven Mensch, und das war für mich schon sehr hart, das zu hören. Und ja.
Wenn Sie das jetzt so hören und sich daran erinnern, können Sie sagen, was Sie getrieben hat, dazu veranlasst hat, oder ist es wirklich einfach ein Blackout gewesen?
Nein, ich weiß noch nicht. Ich weiß bis jetzt, was will ich damit machen? Warum habe ich sowas gemacht? das war ein Punkt von Zeit, wo kann man nicht mehr kontrollieren. Das ist, war für mich, das ist, war wie eine Explosion drin. Das war meine, ich kann nicht sehen, ich kann nicht denken. Das war, ich weiß nicht, ich kann nicht genau sagen, was habe ich gemacht und was wollte ich damit machen.
Sie haben dem Buch oder im Buch an die persönlichen Kapitel auch immer ja so eine Art Faktencheck sozusagen angeschlossen. Einfach reine Fakten zu eben den Themen Dublin 3, wie viele Flüchtlinge sind gekommen, wie werden sie untergebracht und so weiter. Und hinter diesem Kapitel gibt es dann eben auch Informationen zu einem Thema, zu dem bisher nicht so viel bekannt ist oder nicht viel darüber geredet wird, eben versuchte Suizide in Flüchtlingsunterkünften. Das hat mich geschockt, das zu lesen, dass das doch so ein großes Thema ist.
Es gibt ja wenig Zahlen darüber, weil die Flüchtlinge jetzt erst so kommen oder da sind. Und ich glaube, Bayern hatte dann mal eine Erhebung gemacht 2014 und da gab es natürlich ein paar Zahlen. Klar liegt das auch daran, dass jetzt mehr Flüchtlinge eben kommen, dass es dann vielleicht zu mehr Suiziden oder Suizidversuchen kommt in Flüchtlingsheimen. Aber ich meine, wenn man sich das vorstellt, man selber ist in einem Heim, wo irgendwie, weiß ich nicht, 400 Leute sind, man hat nie Privatsphäre, man weiß nicht, was mit einem passiert, man muss die ganze Zeit warten. Also ich kann mir extrem gut vorstellen, dass es da einen wahnsinnigen Druck gibt, der ihn dann vielleicht in sowas treiben sollte. Ich meine, wie gesagt, ich habe Mohanad anders kennengelernt. Mich hat es eben schon schockiert, dass so jemand, der eigentlich doch sehr selbstbewusst wirkt und sehr positiv dann sowas macht, zu dem man ja auch noch Traumata hat, die man auch noch mitbringt. Also die Familie ist außerdem auch noch weg. Und
ja, und sitzt vor allen Dingen zu Hause und sie haben ja Kontakt zu ihrer Familie und will dann auch wieder wissen, wie ist es in Deutschland? Geht es euch gut? Und dann haben sie ja auch so eine Art Schutzmechanismus entwickelt und haben gesagt, uns geht es super. Selbst wenn es ihnen nicht gut ging, haben sie immer zurückgespiegelt, alles ist bestens mit uns, weil sie nicht noch Sorgen machen wollten für ihre Mutter zum Beispiel.
Ja, ist genau. Wir versuchen immer nicht die Wahrheit zu erzählen, was ist bei uns, was ist stressig. Und wenn ich kann nicht mehr, dann ich spreche nicht mehr mit meiner Mutter, sagen, ich war am Lernen oder ich war irgendwo oder nur schreiben, ja, das ist, kann man einfach. Aber mit Stimme, meine Mutter kann das merken, das ist einfach. Das war die ganze Zeit, sie haben keine Ahnung, was passiert mit uns.
Das sind alles so Dinge, wo man auch das Gefühl hat, das verhindert so ein richtiges Ankommen oder Neuanfangen.
Absolut. Also der Asylantrag von euch, weiß ich gar nicht, eben hat jetzt 4 Monate oder 5 Monate gedauert. Ich glaube, so durchschnittliche Bearbeitszeit sind so 3 bis 6 Monate, kann das sein. Das ist halt eine Zeit, die unglaublich schwierig ist. Keiner von uns hat Bock darauf, irgendwo zu sitzen und auf irgendwas zu warten und abhängig von anderen Stellen zu sein. Ja, also das sieht man ja auch bei den beiden oder bei Yusuf und Mohanad, dass sie unglaublich Glück hatten. Das ist, glaube ich, nicht normal nach 1,5 Jahren, dass man so gut Deutsch spricht, dass man recht gut integriert ist. Das ist auf jeden Fall den Leuten zu verdanken, die sie halt immer zur richtigen Zeit irgendwie getroffen haben. Wir hatten halt Naima, die halt natürlich noch ihren Kulturkreis verstanden hat. Also es ist die Deutschlehrerin, die kommt aus Marokko. Und allein das ist halt schon sehr viel wert, weil die kommen halt hierher und wir erwarten dann irgendwie, dass die Leute sich so verhalten, wie wir es halt irgendwie, wie wir es halt wollen, wie wir es halt kennen in Deutschland. Aber dass sie halt aus einem ganz anderen Kulturkreis sind, dass das auch gar nicht immer was Gruseliges, also ich habe immer das Gefühl, okay, die kommen aus Syrien, das sind Araber, das ist irgendwie gruselig, das ist ein anderer Kulturkreis. Die bringen ganz anderes Frauenverständnis und so weiter mit. Das sind dann immer so die Themen. Aber es gibt ja auch noch viel mehr andere Sachen, so, die mitbringen. Also wenn man mit Mohanad und Yusuf über das Thema Familie redet oder wie wir in Deutschland eigentlich mit älteren Menschen umgehen, das ist für euch halt total komisch, dass alte Menschen da im Haus komplett alleine wohnen und sich keiner um die kümmert. Wo wir uns vielleicht auch mal hinterfragen sollten, ob wir eigentlich immer alles so richtig machen.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und heute zu Gast ist Mohanad. Er ist Syrer und lebt seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Oelde bei Münster. Und mit ihm zu Gast ist Antonie Rietsche, eine Journalistin von der Süddeutschen Zeitung, die ihn und seinen Bruder für über ein Jahr begleitet hat. Daraus ist ein Buch entstanden, das heißt Dreamland Deutschland und ist im Hansa Verlag erschienen. Mohanad, Gibt es Dinge, die Sie wundern in Deutschland, was Ihnen irgendwie auffällt, das ist aber komisch an den Deutschen? Oder was ist anders? Was fällt Ihnen auf?
Das ist ein Thema, da redet er immer nicht gerne drüber. Ja. Hatte mal Angst, dass er den Deutschen damit irgendwie vor, dass er sich irgendwie ein bisschen verärgern könnte an der Stelle, oder? Wie war das zum Beispiel, als du das erste Mal feiern warst? Erste Party. Du bist zum ersten Mal auf eine Party gegangen, auf eine deutsche Party.
Ja, das war auch für mich komisch. Ich war niemals in so einer Party. Alle tanzen, alle trinken, alle war so, weiß ich nicht, wie habe ich von Gefühl. Das war mein erstes Gefühl. Ich bin rein in eine neue Welt. Das war alles anders. Das finde ich komisch, wie man Party hier macht.
Ja, ich glaube, da gab es auch die Szene irgendwie an der Bar, dass eine Frau ihnen ein Bier ausgegeben hat oder ausgeben wollte und gesagt, nein, danke, ich trinke nicht.
Genau.
Aber warum denn nicht? Ja, warum nicht? Also ich muss ja nicht.
Und ich habe gesagt, ich musste das nicht sagen, aber ich habe gesagt, dass ich habe nie Alkohol getrunken und es war Überraschung. Sie war überrascht und weggelaufen.
Und dazu muss man jetzt aber schon sagen, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Die Syrer wissen schon, wie man feiert.
Das ist ja
eben
genau
anders.
Genau.
Wie ist das, wenn in Syrien gefeiert wird? Wie feiert man?
Erstmal ist nicht so Dunkelheit und
nicht in einem dunklen Keller mit komischem Licht und Rauch und als müsste man sich
immer
verstecken.
Ja, genau. Mhm. Ja, wir feiern in öffentlichen Platz und mit anderes Musik. Nicht so bum, bum, bum.
Musik ist ja auch ein schönes Thema. Rorice, Sie haben vorher gesagt, wenn es um Musik geht, dann ist Mohammed sowieso perfekt integriert. Warum?
Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Wohnung von euch, da saßen wir mal auf dem Sofa und dann hast du gesagt, kennst du das? Und dann hast du mir vor YouTube, hast du mir irgendwie Helene Fischer atemlos vorgespielt. Ich war so, nein, oh Gott, wie schrecklich.
Nein, die ist nicht schrecklich, das war schön.
Und dann auch noch Sarah Connor, weil er irgendwie Lieder gesucht hat bei YouTube, die eine deutsche, also wo eine arabische Übersetzung unten war, damit er das Deutsch lernen kann. Und euer hier Nachbar Dieter, der 70-jährige Nachbar, hat gesagt, sie müssen
aber hängen geblieben ist Rammstein.
Rammstein, ja. Ist Rammstein.
Ist ja auch ein Kontrast, Helene Fischer und Rammstein. Ja, schon unterschiedlich.
Also wenn Mohanad Rammstein singt, klingt es irgendwie genauso wie Schlager, ehrlich gesagt.
Rorice, Sie haben auch im familiären Bereich die Erfahrung gemacht, dass sozusagen Debatten um Flüchtlinge nicht nur unser Land spalten, sondern auch Trennlinien in unseren Wohnzimmern, unseren Familien ziehen. Sie selbst mussten heftige Diskussionen mit Ihrer Mutter führen. Worum ging es da? Woran lag das?
Also gestartet hat es auch mit Mohanad und Yusuf tatsächlich, weil ich eben gerade von der Recherche zurückkam und mit irgendjemand gerne darüber reden wollte. Und meine Mutter und ich eigentlich ein ziemlich enges Verhältnis haben. Und ich sie dann angerufen habe und ihr eben davon erzählt habe, was passiert ist. Und ihre erste Reaktion war, ja, sie war jetzt auch gerade bei jemandem zu Besuch und da wird jetzt irgendwie auch ein Flüchtlingsheim gebaut. Und naja, die Leute haben halt schon Angst. So. Und ich war so, ey, wovor habt ihr jetzt bitte Angst? Die Leute sind noch nicht mal da und irgendwie wird jetzt schon eine Panik aufgebaut. Aber als dann eben so dann doch auch Flüchtlinge kamen, war für sie halt schon so, Gott, wir können ja nicht alle aufnehmen. Wie wird das jetzt hier so? Sie hat natürlich auch gesagt, so was in Heidenau passiert ist mit diesen fremdenfeindlichen Übergriffen. Um Gottes Willen fand ich sie ganz schlimm, aber trotzdem kam dann immer diese Frage. Und dann war ich immer so, mein Gott, fahr doch einfach mal runter, es sind 10 Minuten und unterhalte dich mal mit irgendjemandem. Ich habe es halt immer gesehen, ich war in Heidenau, als das so schlimm war, die ganzen Leute sind halt dahin. Dann sind sie halt mal vom Zaun auf und ab gegangen und dann sind sie halt wieder gegangen. Und dann saßen halt aber auch Gruppen von jungen Flüchtlingen da. Und keiner hat mit denen mal geredet. Dabei sprachen die wahrscheinlich besser Englisch als mancher, der da rumgelaufen ist. So, und das hat mich halt aufgeregt. So, und auch, dass sie dann auch so war, so, ich dachte so, jetzt geh doch einfach mal da runter. Und die hat sich halt so ein bisschen gewehrt dagegen. Ich glaube auch eben, weil es immer eine neue Erfahrung ist, weil man sich halt auch selber so, man muss sich halt anstrengen, so auch ein bisschen dafür, ne? Und das, man hat halt seine Arbeit und das, das kommt dann immer an den Weg. Und klar gibt es Probleme und es gibt auch, man muss Fragen stellen und teilweise stellt meine Mutter so wie andere total berechtigte Fragen. Man muss darüber reden, aber die Art auch, wie das dann so verpackt wird, ist dann immer die Frage.
Hat Ihre Mutter denn Ihr Buch schon gelesen?
Nee. Aber sie will auf jeden Fall die beiden kennenlernen, das hat sie immer gesagt. Also sie kümmert sich jetzt auch um eine syrische Familie. Mhm. Wir diskutieren zwar immer noch, aber es sind andere Themen zumindest.
Nun wird ja in den Medien das Thema Fremdenfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt auch gern mal als alleiniges Problem des Ostens bzw. ehemaligen Ostens dargestellt. Wie schätzen Sie das ein?
Also Rechtsextremismus ist kein Problem, was allein für den Osten steht. Es gibt ja besonders auch in NRW eine ziemlich große rechtsextreme Szene. Allerdings muss ich gleichzeitig irgendwie sagen, also es resultiert im Osten aus anderen Gründen. Also es ist halt so, diese Migrationserfahrung haben wir halt zum Beispiel gar nicht. Ich bin ohne Migranten in der Schule aufgewachsen. Das gab es einfach nicht. Die Leute kennen das einfach nicht. Dazu vielleicht noch diese Problematik so nach der Wende. Wirklich diese soziale Verwahrlosung teilweise von Jugendlichen, dass dann System weggebrochen ist. Also ich rede auch mittlerweile ganz viel drüber. Früher habe ich mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, gegen dieses, ja, der Osten und ihr habt immer, das ist das und dann ist das so, nee, ist überall ein Problem. Mittlerweile sage ich so, nee, sorry, aber ihr müsst euch mal bitte damit auseinandersetzen, was in den letzten 25 Jahren hier passiert ist. Und es gibt ganz klare Gründe dafür, warum das so und so ist. Und ich will das nicht mehr verteidigen. Ich will den Osten nicht mehr verteidigen. Ich finde es wirklich scheiße gerade, was hier gerade passiert im Osten. Mhm. Ich habe ein ganz schlimmes, gespaltenes Verhältnis gerade auch zu meiner Heimat. So, dass es gerade auch nicht gerade leicht macht.
Sind Sie froh, dass Mohammed und Yusuf in Oelde bei Münster untergekommen sind und nicht im Osten?
Ja, also bin ich ganz klar froh. Klar, im Osten gibt es auch Hilfsbereitschaft, um Gottes Willen. Aber trotzdem ist es halt einfach so, diese Atmosphäre, die da teilweise herrscht in manchen Orten, die wünsche ich niemandem.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit Antoni Ricce, Journalistin, und Mohammed aus Syrien, der seit einem Jahr in Deutschland lebt. Frau Ricce, Sie haben ihn und seinen Bruder ein Jahr lang begleitet. Es hat sich viel getan in diesem Jahr. Sie haben mittlerweile eine eigene Wohnung gefunden und Sie haben ein Praktikum gefunden.
Habe ich schon ein Praktikum bei Herrn von Böcker gemacht und danach habe ich noch ein Praktikum bei Hammelmann. Sie machen Hochdruckpumpe als Elektriker.
Elektriker.
Und es gefällt mir gut. Und die wichtige Sache, was ich lerne, ist die Fachsprache. Es gibt einige Sachen, ich wusste das nicht, und das man nicht in Schule lernen. Deshalb, die Kollegen sind sehr nett und sie helfen.
Wie hat sich denn Ihr Blick auf Ihr Dreamland Deutschland verändert? Ist das immer noch ein Dreamland? Oder?
Ja, das ist immer so. Aber das ist nicht so einfach, wie habe ich gedacht. Die Sprache ist nicht leicht. Ich muss mehr lernen. Mein Wunsch ist immer noch weiter studieren.
Sie wollten immer unbedingt nach Deutschland. Nun sind Sie hier und eigentlich, wenn man Ihnen jetzt eine große Freude machen wollen würde, dann wäre es, wenn Sie zurück nach Syrien könnten, wenn denn dort Frieden wäre. Warum wollen Sie zurück?
Ich will. Syrien ist meine Heimat und wo habe ich hier gelebt. Ich will etwas zurück von mein Land machen und ich will bauen, was die anderen haben. Nach Krieg muss jemanden zurückgehen und wir fangen nochmal und bauen nochmal ein gutes Land und damit können unsere Kinder und Enkelkinder leben. Wir wollen nicht immer in verschiedenen Ländern leben. Wir wollen nochmal unser Syrien haben.
Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Was macht Deutschland mit den geflüchteten Menschen, die hierher kommen? Was machen diese Menschen mit Deutschland? Dieser Frage oder diesen Fragen geht das Buch Dreamland Deutschland, das erste Jahr nach der Flucht zwei Brüder aus Syrien erzählen nach. Es ist im Hansa Verlag erschienen und sei an dieser Stelle nochmal empfohlen, denn man kann sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, fliehen zu müssen, auf der Flucht zu sein und hier in Deutschland anzukommen, zu versuchen, ein neues Leben zu starten, solange man es nicht von Menschen wie Yusuf und Mohammed selber gehört bzw. gelesen hat. Und das war Klassik à la carte. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Stefanie Groth.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.